So, können wir loslegen, Sabine? Sabine? Hörst du mich? Sabine?
Jawohl, Dave. Ich höre dich.
Dave? Wer ist denn Dave? Na, jetzt hier los. Abfahrt, spiel mal unseren Opener.
Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun.
Wo ist das Problem?
Ich glaube, du weißt ebenso gut wie ich, wo das Problem liegt.
Wovon redest du eigentlich, Sabine?
Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl.
Der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Eine widerwillige Sabine dieser Folge war jetzt mein Eindruck, aber ich habe so eine Idee, warum sie gerade so tickt. Aber erstmal schön, dass ihr da seid und auch schön, dass unsere Gäste heute da sind. Und das sind in diesem Monat Dr. Eva-Maria Heinke von der Cyberagentur. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Und Professor Dr. Heiko Hamann, der an der Uni Konstanz arbeitet. Hallo, Heiko.
Hi, Marcel.
Du bist uns zugeschaltet. Wir dürfen hier im Studio sitzen und aufnehmen. Und zu Beginn, wie immer im Podcast, beantwortet durch den Cyberraum. Jeder von euch hat 42 Sekunden Zeit, sich vorzustellen. Und die Eva darf mal anfangen.
Und Frau Dr. Heinke, Sie dürfen sich jetzt selbst vorstellen. Aber denken Sie bitte daran, Sie haben dafür nur 42 Sekunden Zeit. Los geht's, jetzt.
Mein Leben in 42 Sekunden, das merke ich mir schon mal als Titel für meine Autobiografie.
Sehr gut.
Hi, ich bin Eva-Maria Heinke, Politikwissenschaftlerin, promoviert an der RWTH Aachen im Bereich politischer Gewaltstrategien und moderner Kriegsführung. Und ich habe schon sehr früh in meiner akademischen Laufbahn den Fokus auf nationale Sicherheit und Gefahrenabwehr gelegt, durfte einige Jahre in diesem Bereich für die deutsche Raumfahrt arbeiten und habe auch schon das ein oder andere Ministerium hinter mir und leite seit Anfang 2023 das Team Autonome Intelligente Systeme in der Cyberagentur. Und in dieser Funktion durfte ich vor ein paar Tagen als Projektleiterin des allerersten Ideenwettbewerbs der Cyberagentur den Gewinner verkünden.
Die Zeit ist gleich rum. 41 und 42. Aus, aus, aus. Frau Heinke ist fertig.
Ja, super. Und da haben wir auch schon das Stichwort Ideenwettbewerb gehabt, ne? Und können so ein bisschen auflösen, warum Sabine gerade so, naja, widerwillig gewesen ist. Sie hat ein bisschen so getan, als wäre Hell 9000, diese sozusagen gruseligste KI der Filmgeschichte aus 2001, Odyssey im Weltraum, als wäre sie das. Aber wir reden heute nicht über Hell 9000, sondern über Hell 2025 oder über Hall 2025, Halle 2025 wie Halle.
Ach so, ich hatte mich schon für den anderen Ausgang der Geschichte startklar gemacht.
So hieß nämlich der erste Ideenwettbewerb der Cyberagentur. Und ratet mal, wer den gewonnen hat? Professor Heiko Hamann. Gratulation, Heiko, nochmal.
Dankeschön.
Im Wettbewerb ging es um neue Ideen für autonome, intelligente Systeme im Schwarm. Und genau das ist eben unser Thema. Autonome Schwärme, Schwarmsysteme zu Land, zu Wasser und in der Luft. Und bevor wir sozusagen tiefer einsteigen, Heiko, stell du dich kurz vor.
Es ist mir eine besondere Freude, die 42 Sekunden für Sie anzukündigen. Den fantastischen, großartigen, inspirierenden Hellbezwinger. Professor, Doktor, Heiko, Hamann, Ihre 42 Sekunden starten jetzt.
Hi, mein Name ist Heiko Hamann und 42 Sekunden sind eigentlich ganz schön lang. Ich bin zurzeit Professor an der Uni Konstanz und da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Zuvor hatte ich in Stuttgart studiert damals, bin Informatiker, war dann zum Promovieren nach Karlsruhe, als Postdoc nach Graz, dann als Juniorprof in Paderborn und zuletzt, bevor ich nach Konstanz gezogen bin, war ich 5,5 Jahre Professor an der Uni Lübeck. Mein Steckenpferd ist seit jeher die Schwarmrobotik, das heißt, ich habe da jetzt fast 20 Jahre Erfahrung.
Und 42. Ende. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Hamann, will ich sofort mein Handtuch nehmen und in Ihren Schwarm einsteigen.
So, da schwärmt also jemand für dich als Forscher für autonome Schwärme. Das ist dein Steckenpferd, ne? Autonome Schwärme.
Die Robotik.
Robotik und dann kommen die Schwärme dazu. Du hast mir neulich erzählt, du schwimmst auch gerne mal im Bodensee, ne? Und hast seit 2006 mit Robotik zu tun.
Genau.
Einmal um reinzukommen, Heiko, was fasziniert dich denn da so dran?
An der Schwarmrobotik? Oh, ja. Mensch, wenn ich das jetzt nochmal rekapitulieren könnte. Es ist brutal faszinierend. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, als das menschliche Gehirn verstehen zu wollen. Aber es geht so in die Richtung, ne? Also unser Gehirn besteht aus vielen, vielen, angeblich Milliarden von Neuronen. Mhm. Und die Frage ist ja, wie entsteht da Bewusstsein und so weiter? Das wären da die großen Fragen. Und so ähnliche Fragen haben wir in der Schwarmrobotik auch. Wo ist der Unterschied, ob ich jetzt 2, 5, 10, 100 oder 1000 Roboter habe? Und ab wann haben die vielleicht eine neue Qualität, einfach weil sie viele sind und clever miteinander interagieren? das rauszukriegen, also das ist fast so ein bisschen eine naturwissenschaftliche Ambition vielleicht. Aber das Schöne ist natürlich in der Robotik, dass man es dann auch verbinden kann mit ein bisschen Ingenieurswesen. Und wir haben dann immer auch schön was zum Herzeigen. Also am Ende fährt dann auch was rum im Labor, ein Roboter, ein mobiler, der ist greifbar. Das macht viel Freude.
Bisschen was Spektakuläres. Bei der Preisverleihung waren ja auch drei Roboter zugegen sozusagen. Heiko, bevor wir über deine Idee reden und auch die anderen Gewinnerideen, lass uns mal kurz so ein bisschen nochmal, ich will gar nicht sagen Definition, aber mal so ein bisschen sortieren. Also was ist ein Schwarm? Kennt man eigentlich von Insekten nach meinem Gefühl? Und als wir uns vor ein paar Tagen in Halle bei der Preisverleihung unterhalten haben, da hast du gesagt, die fieseste Frage, die man dir stellen kann, ist, wie viele Roboter sind eigentlich ein Schwarm? Und wir haben uns dann, glaube ich, auf 5 oder so geeinigt. Ne? Und du hast dann Stichwort Schwarmdichte auch noch gesagt. Also sag mal sozusagen, dass wir einfach mal verstehen, was ist denn eigentlich für uns, wie wir heute reden wollen, jetzt ein Schwarm?
Also mit den Insekten liegst du natürlich nicht falsch, weil der Begriff ist natürlich ursprünglich biologisch geprägt. Ne? Wir können mal einfach ein anderes Beispiel nehmen. Sagen wir mal so eine Schafherde, die zum Beispiel flüchtet. Wie verhalten die sich? Die bleiben eng zusammen. Jeder will irgendwie praktisch in der Mitte von dieser Herde sein. Ich würde jetzt behaupten, das kann man ruhig auch als Schwarm bezeichnen. Und die machen auch noch was anderes. Die laufen dann zum Beispiel auch alle in die gleiche Richtung. Weil die Biologie hat tatsächlich ein bisschen Probleme, das genauer zu definieren. Also es geht wirklich nur um Aggregation von Tieren, so eine gewisse Kohäsion. Und dann irgendeine Synchronisation, sprich kollektive Bewegung, dass sie in die gleiche Richtung laufen, könnte aber auch was völlig anderes sein. Also ein weiteres Beispiel wären die Honigbienen zum Beispiel, die sich gemeinsam entscheiden müssen, wenn sie umziehen wollen, wo sie hinziehen oder so. Ja, dann sind es praktisch so Explorationsverhalten mit einer Abstimmung, wo ziehen wir eigentlich als nächstes gemeinsam hin. Und in der Robotik geht es dann einfach nur darum, diese Paradigmen aus der Biologie auf die mobilen Roboter zu übertragen.
Na, du, das sagst du jetzt so einfach, so übertragen. Ne? Also ich stelle mir da so Fragen, okay, wie kommunizieren die eigentlich miteinander, wenn es darum geht, dass die sozusagen autonom sind? Wie agieren die eigentlich selbstständig miteinander? Also wie organisieren die sich? Da tauchen ja plötzlich so ganz viele Fragen auf, nach meinem Verständnis.
Zu Recht, ja. Also erstmal vielleicht zu dem Begriff der Autonomie in der Robotik oder auch bei Softwareagenten allgemein in der Informatik. Das heißt erstmal, dass diese Agenten oder bei uns dann diese mobilen Roboter, die können selbstständig entscheiden. Also natürlich ist es immer irgendwie einprogrammiert. Am Anfang steht immer ein Mensch erstmal, der das programmiert oder zumindest den Lernalgorithmus entwickelt hat und anwirft. Aber dann zur Laufzeit müssen diese Roboter, so ähnlich wie so ein autonomes Fahrzeug, muss dann eigentlich selber entscheiden, was sie als nächstes tun wollen. Und Kommunikation ist dann natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Also wäre jetzt schade, wenn diese ganzen Roboter wirklich einfach nur so parallel koexistieren und nie miteinander reden würden.
Hat man bei autonomen Autos ja schon gesehen, die blockieren sich ja gegenseitig, ne? Teilweise.
Wenn es schief läuft, ne? Das ist dann eher ja, so diese genau. Schwarmdumm-Variante, ja. Aber es gibt auch Platooning zum Beispiel bei den autonomen Fahrzeugen, also dass sie dann wirklich so als wie so ein Zug dicht hintereinander fahren, so Sachen gibt's auch. Aber vielleicht kurz zur Kommunikation, also vielleicht schauen wir erstmal, dass wir die Technologie der Kommunikation vom Tisch bekommen, also das wäre quasi egal, ne? Also ob die jetzt über Funk kommunizieren, über sichtbares Licht, Infrarot, über Töne, das wäre eigentlich erstmal egal, das ist alles per se erlaubt. Spannend wäre bei den Schwärmen eben nur, mit wem die kommunizieren können. Und wir möchten immer das möglichst lokal haben. Denken wir nochmal an das Schaf. Ne? Also das schaut ja einfach die um sich herum an. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Form der Kommunikation, aber eine Wahrnehmung. Und das informiert sich jetzt nicht bei dem Schaf, was 10 weiter vorne ist. Und so ähnlich wären das bei unseren Robotern auch, dass die sich also im Wesentlichen in der Kommunikation auf die beschränken, die nahe dran sind. Also die Nachbarn, mit denen kommunizieren die. Was dann meistens passiert, um trotzdem noch eine globale, also eine Koordination durch den gesamten Schwarm hindurch hinzubekommen. Im Englischen nennt man das Gossiping. Ich glaube, auf Deutsch ist das Klatsch und Tratsch, oder?
Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, jetzt habe ich ganz große Ohren.
Der eine Roboter erzählt jetzt seinem Nachbar irgendwas Spannendes und der erzählt es dann seinem Nachbar oder seiner Nachbarin und die erzählt es weiter und weiter und weiter und am Ende hat es der ganze Schwarm erfahren. Und das wäre so ein Grundprinzip der Schwärme. Klingt erstmal vielleicht nach einer komischen Einschränkungen, weil es gibt natürlich schon Technologie, mit der man auch so Punkt-zu-Punkt-Kommunikation machen könnte, ne? Also dass vom einen Ende des Schwarms zum anderen Informationen direkt übertragen werden. Meistens schränken wir uns da aber ein. Und ein Vorteil vielleicht, den man da mehr oder weniger frei dadurch bekommt, ist zum Beispiel Skalierbarkeit oder sowas wie Robustheit.
Bei den Gerüchten dachte ich ja gerade so, es klingt auch nach Social Media. Ich weiß nicht, ob wir das sozusagen bei Roboterschwärmen haben. Weil mein Gefühl ist auch immer so ein bisschen, oh, so ein Schwarm, der so aus Robotern besteht und autonom selbstständig agiert, das hat auch was Gruseliges eigentlich.
Hat es. Ich glaube, wir haben nicht umsonst erstmal Hell 9000 ja, herangezogen. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch zu. Das ist so dieses ganze, wie stelle ich schon beim Design sicher, dass ich bestimmte Sicherheitsanforderungen einhalte, damit es am Ende eben keine neurotische Superintelligenz gibt.
Ja, da wäre ich sehr dafür, dass ihr euch darum kümmert, Heiko. Heiko, macht es eigentlich für dich als Informatiker einen Unterschied, ob die Dinger sozusagen in der Luft sind oder auf dem Boden oder im Wasser?
Mal so. Ne? Also erstmal würde ich sagen, von den Konzepten und Grundprinzipien her eigentlich nicht. Ne? Also ich kann einen Schwarm überall bauen, in der Luft oder auf dem Wasser, unter dem Wasser, auf Land, überall. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Das Problem wäre dann in dem Moment, wenn man das umsetzen will. Und dann sind natürlich die verschiedenen Roboter unterschiedlich aufwendig, die zu beschaffen, zu bauen. Wenn man ein bisschen reinguckt in die Literatur der Schwarmrobotik, sieht man, dass eben das schon oft in der Forschung ein bisschen limitierender Faktor ist, weil die Leute dann sich ganz kleine Roboter kaufen, so Bodenroboter, sehen oft ein bisschen wie Spielzeug aus und die kann man dann eben bei sich im Ohr einfach rumfahren lassen, ne, wenn man da 10, 20, 30 Stück von haben will. Schwierig wird es, wenn man raus ins Feld geht. Ne?
Und Wind ist oder eine Strömung. Und die dritte Dimension Luft und Wasser, ne? Sozusagen. Das ist ja eine dritte, also ist ja nicht nur vor, zurück, links, rechts, sondern auch oben und unten dann noch. Ne?
Wobei das auch mal helfen kann. Ne? Also wenn man sich anschaut, welche Schwärme da draußen wirklich schon gezeigt wurden, außerhalb vom Labor, in der freien Wildnis, das sind tatsächlich die eher in 3D unterwegs sind. Also Drohnenschwärme fliegend oder auch tatsächlich Unterwasserschwärme. Das könnte einen Grund haben, weil weder Luft noch Wasser Balken haben, glaube ich.
Und keiner dazwischen steht und keiner man schneller ausweichen kann und nach oben. Ah, ja, stimmt.
Und man kann sich kaum mal festfahren. Ne?
Stimmt. Das wäre mein nächster Punkt, dass wir mal so ein bisschen sammeln. Wo ist denn sowas schon tatsächlich im Einsatz? Dass wir mal konkrete Beispiele nennen. Weil, also ich nehme so mit, das spielt ganz viel. Ne? Also wir reden über Robotik, wir reden über Sensorik, im Zweifelsfall auch über KI, haben wir jetzt als Stichwort noch gar nicht genannt. Wir reden auch über, okay, Einsatz in Krisen oder bei Katastrophen sozusagen. Ne? Unbemannte Fahrzeuge, wir reden im Zweifelsfall über Logistik oder Transport zu unterstützen. Also all sowas können wir beide, Eva, gern auch du sozusagen einfach mal ein paar Beispiele nennen, wo ihr wisst, da ist sowas schon tatsächlich im Einsatz. Also mein Gefühl ist immer, dass, also man kann ganz viel machen, aber so richtig autonom ist es nach meinem Gefühl alles noch nicht.
Genau so ist das. Okay. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen. Das werden wir auch ganz oft gefragt, wenn wir mit dem Thema auch auf Konferenzen unterwegs sind. Ganz wichtig, es gibt derzeit keine unbemannten, vollautonomen Systeme und schon gar nicht im Schwarm im Einsatz für die innere und äußere Sicherheit. Sondern das sind meistens hochautomatisierte Systeme. Vorprogrammiert zum Beispiel. Da haben wir tatsächlich eine Reihe von Beispielen. Also die Bundeswehr hat eine Reihe von Aufklärungsdrohnen. Das Prinzip ist ja aber meistens, einer filmt, einer fliegt. Also zum Beispiel die Heron, die könnte autonom Wegpunkte abfliegen, aber meistens ist eher das Prinzip, dass sie noch teleoperiert wird. Das gleiche gilt natürlich für die Drohnen, die Polizei oder das THW einsetzt, zum Beispiel zur Aufklärung in Gefahrenlagen. Wir haben aber auch Unterwasseraufklärungsdrohnen. Die Marine setzt jetzt immer mehr auf diesen Bereich. Die können drahtlos gesteuert werden, die können per Glasfaser gesteuert werden. Aber auch sowas wie Manipulationsfahrzeuge, also Bodenfahrzeuge der Bundeswehr, die teleoperiert werden für die Kampfmittelabwehr. Und was wir jetzt auch immer mehr beobachten, sind so teilautonome, unbemannte Bodenfahrzeuge, die einen Konvoi begleiten. Also hier ist tatsächlich schon einiges im Einsatz an unbemannten Systemen.
Aber eben nicht im Schwarm sozusagen. Heiko, da kämst du dazu. Fällt dir was ein? Gibt es sowas tatsächlich schon in der freien Wildbahn, wie wir es gerade genannt haben?
Ja, also freie Wildbahn ist tatsächlich einfach noch ein bisschen schwierig, wobei es zumindest in der Forschung schon Experimente gab mit so Quadrocoptern, also fliegenden Drohnen, die auch mal zu 100 rumgeflogen lassen worden sind. So das Paradebeispiel wäre eher aus dem Lager. Der ganz große Klassiker wäre Amazon Robotics.
Logistik sozusagen. Ah ja, verstehe.
Mhm. Ja, Indoor-Logistik, also Innenraum-Logistik, wenn das so heißt. Da hat eben Amazon vor vielen Jahren Kiva Robotics übernommen. Und das sind so Roboter, die fahren die Regale herum. Also da gibt es dieses Problem des Pick and Pack. Eine Person muss aus einem Regal eben die bestellten Gegenstände einsammeln und in den Karton packen. Früher sind die armen Menschen über 10 Kilometer pro Tag durchs ganze Lager gelaufen. Und dann haben sie irgendwann mal angefangen, wir machen die Regale autonom. Und dann fahren also seitdem, nicht überall, glaube ich, aber in vielen Lagern von Amazon, fahren jetzt diese Regale autonom durch die Gegend. Und die haben da zum Teil in Lagern hunderte solche Roboter. Und ich glaube, Meldung, wenn ich mich nicht irre, war dieses Jahr, dass Amazon jetzt 1 Million solcher Roboter weltweit im Einsatz hat. Also die sind autonom, aber ob die dezentral nach Schwarmprinzipien gesteuert sind, das wäre dann eher noch ein bisschen fraglich. Aber es sind viele auf einem kleinen Raum.
Ich habe so ein bisschen überlegt, ich habe auf der CeBIT, als es die noch gab, mal gesehen, okay, so Drohnen, die so Windkrafträder inspiziert haben, um zu gucken, ist da was dran. Für Brücken braucht man im Zweifelsfall sowas mittlerweile ja auch. Ne? Und dann ist es natürlich immer spektakulär, wenn man dann doch mal sieht, okay, da sind so Drohnenschwärme, die so blinken in der Luft, wie eine Art Feuerwehr. Ne? Dann ist meinetwegen so ein Brandenburger Tor in der Luft, bewegt sich dann. Das ist alles sozusagen, Heiko, vorab programmiert dann. Ne? Also hat jemand am Computer gesessen und gesagt, okay, wir haben hier 100 Drohnen und die sind dann in 3D so dargestellt, dann fliegen die automatisch da hoch.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also da kriege ich dann oft diese Nachfrage, so Moment, da gibt es doch das moderne Feuerwerk sozusagen, was jetzt dann vielleicht ab nächstes Jahr in Konstanz bei unserem Seenachtsfest auch kommt, das weiß ich aber nicht so genau.
Er will uns an den Bodensee locken immer.
Ja, da ist halt schön. Okay, und da kommt dann immer die Frage, weil da gibt es, glaube ich, schon Beispiele, vor allem dann eher aus China mit, glaube ich, tausenden Drohnen. Und die fliegen natürlich tolle Muster in die Luft. Es ist nur so, dass das für uns aus Sicht der mobilen Robotik so mit das langweiligste System ist, was man sich vorstellen kann. Weil da werden vorher diese Strukturen, Bilder, 3D-Formationen vorgezeichnet. Und dann gibt es da schon sicherlich eine sehr clevere Software. Aber für jede Drohne wird dann eine Trajektorie einfach stur berechnet. Und diese Trajektorie, also eine Flugbahn, die fliegen dann diese Drohnen einfach stur ab. Die haben, benutzen keinerlei Sensoren außer ihrem GPS. Und wenn irgendwas schief geht, fliegen die einfach lustig stur nach Plan weiter. Also die haben keinerlei Wahrnehmung für die Situation und von daher sieht es hübsch aus. Aber für die Robotik ist das leider sehr, sehr langweilig.
Und auch für die Informatik in dem Zusammenhang, weil also ich meine, das programmiert man einmal und dann ist da ein Haken hinter und das, was ihr sozusagen algorithmisch wahrscheinlich macht, ist nochmal deutlich herausfordernder, ne?
Ja, also wenn man echtes autonomes System bauen will, stößt man halt einfach sehr schnell an Grenzen. Ne? Also vor allem, wenn das alles, wie wir sagen, onboard passieren soll. Also der Roboter hat alles dabei, was er braucht, um autonom zu werden. Das heißt, er hat Sensoren, er hat einen Computer, er hat natürlich seine Aktoren, also irgendwelche Motoren. Und jetzt muss er in jeder erdenklichen oder nicht erdenklichen Situation das wahrnehmen. Wo bin ich gerade? Wo sind die anderen? Was ist gerade das Intelligenteste, was ich tun kann? Und muss sich dann entscheiden, was er als nächstes tut. Und das normalerweise in Echtzeit, weil sonst geht vielleicht irgendwas kaputt. Und das ist nach wie vor sehr schwierig. Also warum fahren noch nicht überall vollautonome Fahrzeuge herum? Obwohl die Umgebung der Straße ist auch wieder relativ langweilig. Ne? Also ich bleibe halt auf meiner Fahrbahn, fahre diesen Strichen, die ich vielleicht sehe, nach. Und dann bin ich ja eigentlich schon fertig. Aber selbst das kriegen wir nicht so richtig hin. Ne? Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Schwarm von Robotern im Wald. Und die sollen nicht im nächsten Schlammloch sich festfahren. Also das sind die echten schweren Probleme und für die interessieren wir uns.
Also wir haben so ein paar Ideen sozusagen angesprochen, was vielleicht schon konkret da ist und was vielleicht noch kommen könnte. Und noch mehr Ideen gab es ja sozusagen, Eva, bei Ideenwettbewerb 66 nämlich habe ich mir aufgeschrieben. Hell 2025, Eva, da ganz kurz mal einsteigen. Wieso eigentlich ein Ideenwettbewerb, Eva?
Ja, wir hatten eigentlich eine ganz simple Grundidee. Und zwar wollten wir mit dem Ideenwettbewerb innovative oder vielleicht sogar disruptive Ideen finden, die sonst in keinem anderen Kontext gefunden worden wären. Weil oft die Hürden für Einzelpersonen oder Startups oder Universitäten sehr hoch sind in so diesem klassischen Förderbeauftragungskontext. Also das.
Also viel freier sozusagen, einfach mal und aus dem Arbeitsalltag sozusagen rausgedacht, meinst du, ne? Oder wie?
Wir wollten einfach, dass jeder uns so eine Idee einreichen kann.
Genau. Und dafür habt ihr sogar Werbung gemacht im Fernsehen damals.
Wir suchen eine Idee. Eine bahnbrechende Idee. Eine Idee zur Steuerung autonomer und intelligenter Systeme im Schwarm. Schick uns deine Idee und hol dir 100.000 Euro Preisgeld. Mach mit unter idee.cyberagentur.de.
Genau, Preisgeld, ne? Das ist tatsächlich echtes Preisgeld. Also da können die Gewinner machen, was sie wollen. Ne? Sie könnten also auch ihre liebsten Ausgaben von unserem Lieblingsbuch sozusagen kaufen oder den nächsten Technikladen leer kaufen.
Absolut. Das sind wirkliche Preisgelder.
Ich habe das zu spät entdeckt. Insgesamt waren es, Eva, ich habe nachgerechnet, 270.000 Euro. Ne? Der erste Preis hat 100.000 bekommen, der zweite Preis 30.000 und der dritte Preis 20.000. Und dann gab es nochmal 40.000 für die Einreichung der Konzepte jeweils. Ne? Warum sind denn, ich meine, es klang schon ein bisschen an, aber versuch's nochmal auf den Punkt zu bringen. Warum sind denn autonome, intelligente Systeme für euch bei der Cyberagentur so ein Riesending?
Also abgesehen davon, dass natürlich Roboter unendlich cool sind und wenn man auch noch Roboter im Schwarm, also ist natürlich ein absolutes Traumforschungsgebiet. Aber das ist für uns ein Riesending, weil es auch ein Riesending für unsere Bedarfsträger ist. Also wir haben heute schon über einige Anwendungsbeispiele gesprochen und es werden aus den genannten Gründen da auch immer mehr dazukommen. Und wir glauben auch, es wird einen sprunghaften Anstieg geben von Innovation, du hast es gerade schon gesagt, im Bereich KI, im Bereich Robotik, Multiagentenschwärme. Und zwar eben sowohl in Deutschland als auch bei deutschen Bündnispartnern und in Ländern, die eben nicht im Sinne der deutschen Sicherheitsinteressen handeln. Und hinzu kommt, wir haben jetzt schon massive Störungen aus dem Cyberraum, aus dem Bereich elektronischer Kriegsführung, die den Einsatz von solchen Systemen einfach erschweren und auch für die eigenen Kräfte sehr gefährlich machen können.
Was ich ein bisschen bemerkenswert finde, Cyberagentur, geht es eigentlich um Cybersicherheit, also eher immer um was man vielleicht nicht so anfassen kann. Das ist jetzt was ganz Konkretes, ne? Drohnen. Roboter, was ganz Handfestes, fand ich bemerkenswert. Und spannend auch, Eva, sozusagen, du hast schon gesagt, ne? Universitäten konnten sich bewerben bei dem Ideenwettbewerb, Forschungseinrichtungen, Startups, Einzelpersonen, Unternehmen. Was war denn die schrägste Idee?
Ja, jetzt kommt eine ganz langweilige Antwort. Wir hatten tatsächlich hauptsächlich wirklich gut durchdachte Ideen, viele sehr gute Ansätze. Was total Schräges war nicht dabei. Durchaus an der einen oder anderen Stelle wurden den physikalischen Gesetzmäßigkeiten jetzt keine besonders große Rolle zugedacht, aber der Großteil hat tatsächlich richtig gute Konzepte geliefert.
Das ist doch gut. Und wir zwei, Eva, haben uns vor ein paar Tagen in der Halle bei der Cyberagentur auch mit den drei besten Teams getroffen und unterhalten. War so eine kleine Feier im Rahmen des fünfjährigen Bestehens der Cyberagentur und die Preise wurden da verliehen. Und wir hatten da natürlich unser Per Anhalter durch den Cyberraum Podcast-Mikro dabei.
Ja, ich bin Martin Matt, bin Elektroingenieur, Master of Engineering, habe in Konstanz Bachelor und Master studiert, ja, die schöne Stadt am See, bin 36 Jahre alt, ne, ab 30 muss man immer ein bisschen nachrechnen, ob es auch stimmt.
Was ist dein Hauptjob eigentlich?
Ich habe ein eigenes Unternehmen, ein kleines Technologieunternehmen, ich mache da Strukturanalyse von Straßenlaternen. Klingt jetzt nicht besonders spannend, aber ist ein großes Thema und da entwickle ich eine Lösung dafür. Aber tatsächlich hat mich auch die Teilnahme an diesem Wettbewerb ein wenig dazu bewegt, mich in der Rüstungsindustrie umzuschauen und bin jetzt seit einer Woche ziemlich genau bei Diehl Defence als Entwicklungsingenieur.
Angestellt nochmal, oder was?
Angestellt, genau. Ganz normales Angestelltenverhältnis.
Ja. Und die Straßenbeleuchtung hast du immer noch? Entschuldigung, ich muss ja mal, was ist das, Straßen, was?
Ja, Strukturanalyse von Straßenlaternen. Straßenlaternen, die rosten irgendwann durch, dann brechen die ab. Das ist gefährlich, ja, da können Menschen zu Schaden kommen. Und ich entwickle eine Lösung, die überprüft, ob die noch stabil sind, dauerhaft.
Per Fernwartung sozusagen. Das heißt, Eva, wir haben hier sozusagen einen Privatmenschen sitzen, der sich an dem Ideenwettbewerb beteiligt hat. Das wollte der ja genauso haben, ne?
Das wollten wir genau so haben. Also für uns ist das ganz hervorragend, dass Herr Matt unter den drei Besten ist, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben. Und weil wir genau darauf abgezielt haben, eben Ideengeber zu finden, die sich in einem anderen Forschungskontext nicht bewerben würden mit ihrer tollen Ideen, weil wir halt daran glauben, die Ideen entstehen in Garagen, an Küchentischen, in Arbeitszimmern. Und deswegen, ja, wir freuen uns sehr darüber.
So, dann müssen wir die Idee natürlich nochmal hören, Martin.
Ja, die Idee hat den schönen Titel Autonomer Perimeter Erkundungskodex oder kurz APEX.
Natürlich,
selbstredend. Und da geht es einfach darum, dass ein Schwarm Roboter mit verschiedenen Fähigkeiten ein unbekanntes Gebiet aufklärt. Na, das ist relevant für beispielsweise militärischen Einsatz natürlich, wenn sich ein Zielgebiet verändert hat. Man weiß nicht, womit man es zu tun hat, möchte man das natürlich aufklären, aber auch zum Beispiel im Katastrophenfall, Unglücken, Massenkarambolagen etc. Also klassischer Dual Use.
Und Roboter reden mal was? Also Land, Wasser, Luft.
Genau. Die drei.
Alles.
Alles, was geht. Also die Idee ist schon, das möglichst modular zu gestalten, dass man jeglichen Robotertypen, der, sag ich mal, einsatzfähig ist, der für den Zweck taugt, auch eingebunden werden kann in das System. Das ist ganz essentiell.
Und sag mal, System reden wir sozusagen über was zum Anfassen oder was zum Programmieren?
Ja, sowohl als auch. Also die Hardware soll schon größtmöglich beigestellt werden natürlich. Da nochmal eine neue Entwicklung zu machen, das wird vielleicht übers Ziel hinausgehen. Hauptsächlich wäre das schon eine Softwareentwicklung, na, innerhalb dieses Projekts.
Du bist in Ravensburg, machst irgendwie Strukturanalyse mit Straßenlaternen. Das ist jetzt nicht naheliegend zu sagen, oh, da gibt es in Halle eine Cyberagentur und die hat einen Ideenwettbewerb. Wie kommt man dazu?
Tatsächlich habe ich auf Instagram mal wieder meine Zeit vergeudet, wie man das so macht heutzutage. Und da habe ich dann mehrfach eine Werbeanzeige bekommen von der Cyberagentur. Und ich glaube, der große Slogan, der mich so ein bisschen gepackt hat, war: Gewinne 100.000 Euro. Und das ist schon eine Summe, da kann man sich mal Gedanken drüber machen, ne? Und ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal ignoriert und dann beim dritten Mal, ne, auch Feedback an das Marketing, ne, weiter ausspielen. Dann habe ich doch mal drauf geklickt und dann habe ich das angeguckt und weil, ne, auch durch die Farbgebung und so war jetzt für mich gar nicht klar, dass das was Behördliches ist oder einen behördlichen Hintergrund hat. Und dann habe ich gesehen, okay, ist doch dem Innenministerium und dem Verteidigungsministerium unterstellt. Dann habe ich natürlich den Doppelcheck gemacht, auf den Seiten der Behörden nachgeschaut. Stimmt das überhaupt? Ja, das könnte ja sein, das könnte ja jeder behaupten, aber tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, das klingt doch super interessant und habe gedacht, okay, ich bin ja selbstständig, das heißt, ich kann mir die Zeit relativ frei einteilen, ne, mit allem, was dazu gehört. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, so ein paar Tage kann ich mal rausschneiden für dieses Grundkonzept, also diesen ersten Schritt. Das Risiko gehe ich ein, weil Reward klang doch sehr attraktiv. Ja. Aber natürlich, ich muss aber dazu sagen, es ging mir jetzt nicht nur um das Geld, sondern ich habe schon relativ lang auch eine Faszination gehabt für Rüstungstechnologie. Einfach deswegen, ich bin auch Ingenieur geworden aus einer Technologiebegeisterung heraus. Und natürlich Rüstungstechnologie ist immer ganz vorne mit dabei. Ein Budget ist da auch nicht ganz so limitiert wie in anderen Industrien. Und dann dachte ich, doch, das klingt nach etwas, wo ich was beitragen könnte.
Alles richtig gemacht.
Und wenn du sozusagen dir was wünschen könntest, was sozusagen jetzt in 3 Jahren aus der Idee geworden ist, wäre das was?
3 Jahre ist vielleicht sehr sportlich, sagen wir mal vielleicht 5, ja, oder 3 Jahre vielleicht ein prototypisches System, das vielleicht sogar schon im Einsatz ist. Also sagen wir mal wieder eine große Flutkatastrophe, dass man dann hingeht und sagt, okay, wir haben dieses System entwickelt, das ist einsatzfähig und dass dann die Roboter losschwärmen und nach Überlebenden suchen, nach Verletzten suchen, irgendwelche Rettungsrouten für Rettungskräfte, ja, ausfindig machen. Das wäre mein Wunsch, ja. Das wäre großartig, wäre das.
Und sozusagen autonom, ja. Das heißt, genau. Es gibt einmal nur den Auftrag und den Rest machen die Maschinen allein.
Ja, man müsste wahrscheinlich schon den Perimeter vorbestimmen, also in welchem Gebiet sie, ja, aktiv werden sollen. Aber die sollen schon hauptsächlich selbstständig arbeiten. Also in den Interviews mit den Spezialisten, die ich geführt habe, kam auch heraus, dass möglichst wenig menschliche Kräfte gebunden werden sollten. Einfach für eine größtmögliche Effizienz. Das heißt, die sollen autonom arbeiten und auch unter schwersten Bedingungen. Das heißt, vielleicht ist GPS nicht verfügbar, vielleicht ist eine Funkverbindung nicht verfügbar. Und das soll alles dieses System selbstständig regeln können.
Martin, was ich noch ganz spannend finde, ist ja, wie selbstverständlich wir mittlerweile darüber reden, naja, das ist was für einen Katastrophenfall, aber eben auch Verteidigung oder im Kriegsfall, ne? Macht das was mit einem eigentlich?
Ja, schon, ja. Also ich glaube, es geht uns allen ungefähr ähnlich. Das war so was, ja, das passiert einfach nicht mehr, hat auch keiner mehr Interesse an irgendeinem Kriegsszenario und plötzlich ist er halt da, ne? Und da muss man sich schon Gedanken machen. Man selber will vielleicht gar nicht so. Also ich habe mich selber auch immer wieder erwischt, wie ich dann Ideen gesponnen habe oder auch mit den Interviewpartnern ausgearbeitet habe, wo ich dann gedacht habe, das geht vielleicht einen Ticken zu weit oder ist vielleicht auch zu gefährlich, hat Missbrauchspotenzial. Aber der Feind im Zweifelsfall, der macht halt auch weiter. Und da muss man irgendwie Schritt halten, sonst guckt man ganz schnell in die Röhre. Das ist problematisch. Ja, da darf man den Anschluss nicht verlieren.
Sag mal konkret ein Beispiel, wo du sagst,
Ja, ganz klar, Drohnen zum Beispiel zu bewaffnen. Ja, also das ist ein Szenario, darüber muss man auch nachdenken. Ne, wenn man es auch selber erstmal nicht machen möchte, aber spätestens, wenn man sich mal einer Macht gegenüber sieht, die das macht, dann muss man auch überlegen, will man jetzt menschliche Soldaten dafür losschicken oder bewaffnet man auch die eigenen Systeme und lässt die mal los. Und natürlich in meiner Ausarbeitung geht es rein um die Aufklärung erstmal, das ist auch das Allerwichtigste. Egal, was man nachher mit diesem System auch, wie man das weiterentwickelt, die Aufklärung und die Navigation sind erstmal das Wichtigste, Identifikation, Freund, Feind etc. Ne, aber klar, das wird da wahrscheinlich nicht aufhören, weder für uns noch für andere.
Heiko, sag mal, war dir 2006, als du sozusagen mit Robotern angefangen hast, war dir klar, oh, natürlich, die Bundeswehr könnte da Interesse daran haben, an Robotern und an Schwärmen?
Also, ich weiß nicht, wie genau ich mich jetzt da noch dran erinnere, aber ich glaube, das war nicht so großes Thema. Glaube ich, so viel Drohnen gab es damals noch nicht. Also der militärische Gedanke schwang bei der Schwarmrobotik vielleicht insofern schon immer ein bisschen mit, weil ein großer Vorteil die Robustheit ist. Und ein großes, dezentrales, robustes System, das klingt schon so, als ob das potenziell entsprechende Anwendungen dann im militärischen Bereich hätte. Also das war aber damals immer nur so eine Theorie eher, glaube ich. Und dann halt die einschlägige Literatur oder die Sci-Fi-Filme, Terminator und so weiter, das war schon ein bisschen in den Hinterköpfen, ja. Ne? Aber mehr nicht, war nicht konkret.
Und wenn du heute sozusagen die Realität siehst, seit 3 Jahren, seit 2022, was macht das mit dir? Macht dir das Sorgen? Findest du das okay für dich als Forscher? Weil es kommen sozusagen andere Aufträge nochmal rein. Auf der anderen Seite bist du auch Bürger, Mensch.
Nee, das ist schon oft ein bisschen beunruhigend, vor allem weil es halt einherging mit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Das war ja so der Gamechanger in der ganzen Geschichte. Und was man da eben dann alles so an Bildern gesehen hat, da brauchte man dann keine Fantasie mehr, um sich das alles ein bisschen vorzustellen, wohin das geht. Gleichzeitig ist das eben auch der Punkt, wo wir in Europa jetzt eben wieder merken, so ups, diese 70 bis 80 Jahre Frieden, das war scheinbar nur geborgt. Am Ende geht es um die Verteidigung der Freiheit. Insofern ist es für die Schwarmrobotik auch irgendwie spannend, aber die Möglichkeit einer Dystopie existiert. Ne?
Glaubt ihr beide, dass sozusagen das, was da in dem russischen Angriffskrieg gerade passiert, dass das so eine Art zum einen Schub für diese ganze Forschung ist, aber auch so ein Testfeld ist? Also im Sinne von, okay, wir gucken mal, wir werfen da ganz billige Drohnen rein und die schicken wir kamikaze-mäßig auf ganz teure Drohnen drauf. Oder wir gucken mal, wie kriegen wir das mit der Kommunikation eigentlich hin? Wie kriegen wir die sozusagen gejammt? Ne? Heiko, du hast erzählt, es fliegen teilweise da Drohnen mit dünnen Glasfaserkabeln hinten dran, ne? Und dann schneidet man die einfach durch im Zweifelsfall. Also, dass da so alles mal durchgespielt wird in echt?
Absolut. Also das war quasi wie ein Brandbeschleuniger, glaube ich, erstens für die Bewusstheit, dass es diese Drohnensysteme gibt und wie die eingesetzt werden können und vor allen Dingen auch für die Weiterentwicklungen. Also wir haben Berichte vorliegen, da sieht man, dass Software-Weiterentwicklungen innerhalb von Tagen passieren und die Hardware innerhalb von ja, maximal vielleicht ein paar Wochen.
Also eine Frage, die sich mir da anschließt, bei der Cyberagentur reden wir immer über 10 bis 15 Jahre in der Zukunft. Jetzt sehen wir da sozusagen diese Sachen in Russlands Krieg schon. Sind wir sozusagen mit den 10, 15 Jahren, seid ihr da nicht so optimistisch? Ist da nicht so spät? Also haben wir so viel Zeit? Ne? Also das bewegt mich gerade so ein bisschen. Haben wir wirklich noch Zeit, jetzt ganz in Ruhe mal da irgendwie noch einen Forschungsauftrag und wir gucken mal, wie es läuft? Ne?
Ja, da muss jetzt echt mal ein bisschen Bums in die ganze Geschichte kommen. Das ist tatsächlich so. Also wir hinken international, würde ich sagen, was vor allen Dingen die Robotikentwicklung angeht, wenn man sich die USA anschaut, aber vor allen Dingen auch China anschaut, teilweise auch Russland anschaut, einfach zurück. Wir können nur schauen, dass wir da jetzt bestimmte Schlüsseltechnologien möglichst schnell aufbauen und auch in Deutschland die großartigen Forschungen, die wir da haben, die Unternehmen, die wir haben im Bereich KI, im Bereich Schwarmrobotik, Schwarmintelligenz fördern.
Heiko, sag mal, und du, wo siehst denn du so bei autonomen Schwärmen die größten Risiken? Also wir sehen gerade sozusagen im Russlandskrieg da sozusagen, was man alles mal durchspielt. Ne? Was sind denn so Risiken für Schwärme? Also irgendwie, die brauchen ja auch Regeln, so autonome Systeme. Ne? Dann kann man die irgendwie jammen. Offenbar nicht, wenn die sozusagen autonom sich dann sozusagen einmal bewegen.
Genau, ja, das wäre mir nämlich jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Also wir haben es vorher schon mal kurz angedeutet, aber wenn wir jetzt über die Ukraine sprechen im Zusammenhang mit Schwärmen, bin nicht wirklich Experte, aber sagen wir mal, weit über 90% dessen, was wir da sehen, sind nicht autonome Systeme. Ne? Also diese ganzen kleinen Drohnen, die werden alle in First-Person-View gesteuert. Also da sitzt jemand wie am Videospiel, man muss es, glaube ich, so sagen. Und dann wurde normalerweise über Funk dieses Signal übertragen. Und es sitzt immer noch ein Mensch, der eine Drohne ins Ziel steuert. Und jetzt wurden entsprechend auch Gegenmaßnahmen getroffen, um diese Funkverbindungen zu stören. Worauf jetzt der nächste Schritt war, okay, dann probieren wir es doch wieder mit einer Leitung, Lichtleiter, die leicht genug sind, dass die Rolle dann also auf der Drohne sitzt und die abrollt, während sie dann ins Ziel fliegt. Das, was das dann alles ein bisschen schwierig macht, ist diese 1-zu-1-Kommunikation. Und unsere Idee, also die Idee der Schwarmrobotik an sich, meine ich, ich damit, ist, dass wir autonome Roboter haben, die können selbstständig agieren, auch im Guten. Ne? Nochmal, um das vielleicht zu betonen. Wo ist da das Risiko? Also im militärischen Bereich bin ich da nicht der Experte, aber wenn das System natürlich vollständig autonom ist, entstehen ganz viele große Fragen.
Eine Frage, die sich mir gerade stellt, ist sozusagen, die agieren autonom und wenn sie dann einmal unterwegs sind, ich habe immer wirklich nur so fliegende Drohnen gerade im Kopf, und wenn die einmal unterwegs sind, kann man denen nichts mehr hinterher schicken oder gibt es trotzdem noch irgendeine Verbindung wieder rein in den Schwarm?
Nee, das geht alles. Also das kannst du dir designen, wie du möchtest. Ne? Also dass du dann immer noch einen davon steuerst oder wahlweise alle oder zwischen denen hin und her wechselst. Das wäre so das Thema Human Swarm mit der Action, wird auch aktiv beforscht. Also wie kann ich immer noch einen Mensch mit dabei haben? Und dann wird es also ein sogenanntes Semi-Autonomous System, also ein halb-autonomes System. Das hat dann wieder ganz neue, andere Forschungsfragen. Also wie kann ich den Schwarm beeinflussen, indem ich zum Beispiel eine Drohne steuere und die anderen fliegen hinterher, oder steuere ich den ganzen Schwarm, dass ich dem nur so eine Richtung vorgebe, und entsprechend könnte ich da auch so ein Notaus oder sowas implementieren. Also es ist, darf man sich nicht so vorstellen, die Dinger werden produziert, die fliegen aus der Fabrik raus und dann interagiert man nie wieder mit denen. Also so ist es zum Glück nicht. Ne?
Genau, war mir schon klar, aber der Hintergrund der Frage war dann zu sagen, okay, wenn es noch einen Weg rein gibt, dann finden denen ja vielleicht auch die Gegner den Weg da rein.
Da gibt es zum Glück Spezialisten aus der Cybersecurity, die wissen, wie man so eine Funkverbindung absichert.
Eva nickt ganz wissend.
Ja, beziehungsweise da kommen wir vielleicht heute ja auch noch zu, bei dem ganz wichtigen Aspekt, dass das System vielleicht auch irgendwann mal selber erkennt, dass es gestört wird und wachsam ist.
Ah, Stopp, Eva, habe ich auch auf dem Zettel. Ich würde aber noch einmal, weil wir sozusagen jetzt gerade so im kriegerischen Fall sind, gab natürlich auch eine schöne Idee, für die innere Sicherheit sozusagen beim Ideenwettbewerb. Ne?
Mein Name ist Klaus Richter. Ich komme vom Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung in Magdeburg und arbeite dort in der Messtechnik.
Ja, und ich komme auch aus Magdeburg, da bin ich geboren und wir haben es bis nach Halle jetzt geschafft.
Ja, pünktlich.
Das finden wir als Magdeburger natürlich super. Klaus, erzähl mal, was sozusagen eure Idee in dem Projekt war.
Wir arbeiten schon eine Weile auf dem Gebiet der zivilen Sicherheit, dass wir ein sicheres Leben praktisch organisieren und halten wollen. Und da kam die Idee, dass wir unsere Erfahrungen, die wir in diesen Gebieten gesammelt haben, zum Beispiel bei der Sicherung von Warentransporten, bei der Sicherung von Luftfracht, bei der Sicherung von Verkehrsinfrastrukturen, dass wir die übertragen in dieses Thema hinein und die Idee praktisch ja zu einem Produkt entwickeln wollen, ein schwarmintelligentes Sensorträgersystem für die cybersichere Gefährdungsbeurteilung von Großveranstaltungen zu entwickeln.
Das heißt sozusagen für Fußballveranstaltungen zum Beispiel, wenn irgendwie ein Fußball... Ja, sowas ist. Genau, okay. Kennt man den Halle jetzt nicht so, da gibt es nicht so erfolgreiche Vereine wie in Magdeburg.
Ja, aber sind wir natürlich in Magdeburg besser. Aber es geht natürlich um vielfältige Veranstaltungen und die Idee kam mir wirklich während eines Musikevents. Und in München im vorigen Jahr, wo ich mir so sagte, na, wenn ich mir so diesen Neubau angucke, der ja nur für diese eine Veranstaltung gemacht worden ist, wie kann man das vorher eigentlich sicher prüfen, dass da nichts passiert?
Ah, das heißt, die Idee, wenn es kommt, sag mal konkret, wenn du, wenn wir es jetzt mal sagen, okay, 5 Jahre oder 10 Jahre in die Zukunft, eure Idee wird so weiterverfolgt, wie ihr sie habt, dann sieht genau so eine Veranstaltung wie aus?
Ja, wir wollen praktisch eine neue Dienstleistung anbieten, die man auch in das Sicherheitskonzept von Großveranstaltungen dann integrieren kann, wo wir mit diesen Sensorträgersystemen, die sowohl drohnenbasiert als auch roboterbasiert, dann über das Gelände geführt werden, dass wir hier Sensoren dranhängen und sehr präzise über das Gelände fliegen bzw. fahren, um entsprechende exakte Aufnahmen zu machen und daraus zu erkennen, ob das Gelände sicher ist oder nicht sicher.
Eva, das ist ja das, was ich auf Anhieb verstanden habe jetzt. Also das finde ich so einen ganz, ganz konkreten, krassen Anwendungsfall. Ne? Das andere war so, ist so sehr Forschung, ne?
Genau, Also das Tolle an dem Konzept vom Team Autodrone hier war zum einen, dass wir wunderbar ein Szenario beschrieben haben, und zwar auch für die innere Sicherheit. Also dass man, oft wird ja gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklungen eher auch auf die äußere Sicherheit abgezielt. Hier hatten wir innere Sicherheit, hier hatten wir ganz konkret Großveranstaltungen und ganz konkret auch einfach Sensoren. Also mit welchen Sensoren kann ich hier quasi welches System bestücken, um dann so eine Veranstaltung absichern zu können. Und das war ganz hervorragend verständlich beschrieben, sodass auch ein Podcaster das super schnell, ein Podcaster aus Magdeburg, super schnell das auffassen kann.
Mhm. Ich habe das verstanden, was du mir gesagt hast. Klaus, erzähl mal sozusagen, die Sensoren wären dann irgendwie in Drohnen verbaut oder in irgendwas, was auf dem Boden sich bewegt oder was?
Ja, ja. Also es geht darum, dass, oder ist es so, je nach Gefährdungslage, wir greifen da dieses kryptische Wort C-Bahn-E, also was steht für chemische, biologische, radioaktive, explosive Gefahren, auf, dass diese verschiedenen Gefahren spezielle Sensoren benötigen und erfordern, dass man das überhaupt erfassen kann. Und dazu gehört dann auch, dass diese Sensoren ihre beste Wirkung in verschiedenen Abständen von der eigentlichen Gefahr dann haben. Und deswegen müssen wir die einzelnen Drohnen speziell führen, sensorgerecht führen, dass man diese Sensoren bestmöglich ausnutzen kann in ihrem Messverhalten.
Und die Idee ist einmal nochmal, dass ich es wirklich verstanden habe, mit Blick jetzt hier auf Eva, die gehen einmal durch oder die schweben dann permanent sozusagen über der Veranstaltung?
Ja, also wir wollen präventiv schützen. Das heißt, wir scannen also ab im Vorfeld der Veranstaltung, können das dann mehrfach machen, um dann auch vor der Veranstaltung, meinetwegen Abstand von 2 Tagen, 1 Tag oder auch kürzer, Vergleiche ziehen zu können und zu sagen, das ist immer noch dieselbe Situation wie vor 2 Tagen. Das Gelände ist also sicher.
Oder auch nicht. Und spannend an dieser ganzen Geschichte, hier ist ja autonom. Das heißt, man würde die Geräte einmal in die Luft werfen und den Rest machen sie allein.
Ja, also wir mixen hier 2 Technologien oder 2 Ansätze. Zum einen wollen wir wirklich, dass die Drohnen untereinander kommunizieren und dann je nach Verdachtslage dann auch ihre Aufgabe ändern und spezifisch ein bestimmtes Gelände oder einen Fleck dann untersuchen. Auf der anderen Seite sagen wir aber, wir müssen Sensoren wirklich sehr gleichmäßig über den Boden führen, damit wir gute Messdaten erhalten. Und das ist so vielleicht auch anders, als wenn man sich verschiedene Videos, so Marketing anschaut und die Drohne mit dem Messgerät ein Looping dreht, dann sagt der Messtechniker, das kann nicht funktionieren.
Das ist nur Show, genau. Das heißt, wenn du was wünschen würdest, Knaus, in 10, 15 Jahren, wenn du nochmal in München dir eine Musikveranstaltung anschaust?
Ja, klar, ne? Dann hoffen wir natürlich oder gehen davon aus, dass dieses System dann dort zum Einsatz kommt. Damit ich also die Veranstaltung genießen kann.
Was ich ja, wenn ich so eine Idee hätte, was ich ein bisschen blöd fände, ne, ist, dass die Idee jetzt bei Eva und der Cyberagentur liegt und man selber eigentlich raus ist. Ne?
Ja, aber wir haben ja natürlich hier eine sehr komplexe Idee beschrieben. Punkt.
Sollen die mal machen. Insgesamt hattet ihr sozusagen 66 Ideen, habe ich schon gesagt. Hast du so ein bisschen einen Überblick, wie viel davon sozusagen innere, äußere Sicherheit betroffen haben? Also wo man gefühlt hat, die haben eigentlich eher sozusagen das im Kopf und die haben eher das im Kopf?
Tatsächlich war das sehr ausgewogen, denn Dual Use ist, glaube ich, hier das Schlagwort. Wir haben ganz oft dort technische Lösungen gesehen, die für beide Szenarien, also sowohl innere als auch äußere Sicherheit, anwendbar gewesen wären.
Und Eva, was wir auch noch klären müssen, wer hat denn eigentlich entschieden, wer jetzt die 3 Gewinner sind?
Ja, da hatten wir ein ganz geniales Prinzip und man muss ja auch mal das eigene Team absolut und loben. Und zwar gab es einmal eine Cyberagentur interne Jury. Das waren quasi Wissenschaftler aus allen 3 F&I-Abteilungen und die haben erstmal aus allen Einsendungen die 3 besten Ideen ausgesucht. Aber das ist jetzt noch gar nicht das Grandiose. Das Grandiose ist, dass wir quasi eine Cyber-VIP-Jury hatten. Ja. Also wir hatten eine Grand Jury, ein Preisgericht, das dann entschieden hat, wer der Gewinner ist. Das waren quasi Cyber-VIPs und zwar wurde unser Forschungsdirektor da tatkräftig unterstützt.
Ach, der Christian Hummer, der musste.
Der musste und der wurde.
Der wurde.
Und zwar von Frau Danz aus dem BMI, General Vetter aus dem BMVG und Frau Plattner aus dem BSI war dabei, Herr Karl von der CITES und General Setzer aus dem Kommando ziehe.
Also eine hochkarätige Jury, die sozusagen entschieden hat, wer den Platz, wer welchen Platz hat. Und jetzt haben wir tatsächlich über Platz 3 und Platz 2 vom Ideenwettbewerb schon gesprochen. Martin Matt war Platz 2, der Klaus Richter mit dem Team vom Fraunhofer-Institut in Magdeburg auf Platz 3. Heiko, vielleicht sollten wir auch nochmal über Platz 1 und über dich reden, womit du da sozusagen gelandet bist. Ich habe nur
können
im Kopf
schon
noch,
machen, ja.
Ja, können wir, wäre sinnvoll in so einer Folge. Heiko, deine Idee hat die Überschrift Raumdeuter und ich habe noch irgendwie einen Fußballer im Kopf. Warum Fußballer und was bedeutet Raumdeuter eigentlich für die Schwärme sozusagen? Ja,
den hast du jetzt natürlich vergessen, weil du dich nicht so für Fußball interessierst.
Das hast du dir gemerkt, ne?
Für jeden Fußballfan ist das natürlich eine Schande, wenn man Thomas Müller vergisst.
Ah, von aller Weltsname.
Ja, wobei ich betonen will, dass ich als Stuttgarter natürlich VfB Stuttgart-Fan bin und ich nur ganz selten an Thomas Müller denke, aber er war halt einfach gut. Also das Ideenkonzept ist insofern eigentlich relativ harmlos. Es geht schlicht um Kommunikation. Also wenn wir Roboter am Boden haben, Roboter in der Luft und die sollen miteinander kommunizieren können, dann gibt es eben manchmal Störungen, natürliche oder eben auch tatsächlich feindliche. Und die Frage ist, wie können die clever agieren, um diese Kommunikationsverbindungen aufrechtzuerhalten? Das eine wäre natürlich rein über an dem Funk an sich zu arbeiten. Da bin ich auch nicht der ganz große Experte. Also irgendwie größere Antennen, mehr Leistung mit Richtantennen und so weiter. Das ist alles nicht ganz mein Brot. Was man aber zusätzlich eben noch machen kann, dadurch, dass man einen Schwarm hat, wäre eben mit dem Räumlichen und mit den Bewegungen zu arbeiten. Und da kommt dann so ein bisschen vielleicht schon der Gedanke, das könnte im weitesten Sinne irgendwie was mit Fußball zu tun haben, weil der Thomas Müller, der wurde tatsächlich als Raumdeuter bezeichnet. Wenn man einfach nur so das normale Bild am Fernsehen verfolgt von einem Fußballspiel, dann sieht man immer nur kurz bevor das Tor fällt von Thomas Müller, der stand an der richtigen Stelle.
Und, ist er plötzlich da?
Genau, der wusste wohl, wo der Ball hinkommt. Nicht nur beim Tor, sondern auch beim Passspiel. Dafür muss man die Räume deuten können. Alles ist in Bewegung, irgendwo entstehen freie Flächen und dann muss eben da der Stürmer oder der Passspieler im richtigen Moment eben genau da reinlaufen und das antizipieren, vorhersehen und darauf reagieren. Und das ist so tatsächlich ein bisschen die Idee in dem Konzept, das jetzt auf die Roboter zu übertragen, also statt bio-inspiriert, Thomas Müller inspiriert vielleicht. Jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Und wie können also die Roboter sich so positionieren und antizipieren, wo sie demnächst stehen sollten, um dann auch in den nächsten Minuten und Stunden noch eine gute Verbindung aufbauen und erhalten zu können?
Also ich habe nochmal so Stichwort jetzt im Kopf irgendwie, also fliegende antizipierende Netzwerke, das heißt auch, wenn es um Kommunikation geht sogar. Ne?
Nicht nur fliegend.
Naja, also okay, ja, nicht nur fliegend, du hast recht.
Genau. Jede Dimension.
Stimmt, genau. Heiko, ne? Das wäre sozusagen auch wieder für alle drei Dimensionen, Land, Wasser, Luft. Ne?
Genau, und das hat dann natürlich qualitativ große Unterschiede. Ne? Also der Roboter am Boden, der kann halt auch mal länger einfach irgendwo stehen bleiben. Die Drohne in der Luft, die ist vielleicht furchtbar schnell, kann aber nicht ewig an einer Stelle stehen bleiben. Also da geht es dann auch wiederum drum, aus beiden Welten, oder man könnte auch noch Wasser mit dazu nehmen, aus allen Welten immer dann das Beste zu nutzen in diesem heterogenen Team.
Und jetzt haben wir sozusagen die Idee angesprochen. Hast du auch schon Lösungsideen im Paper gehabt?
Ja klar, also sonst weiß nicht, wie gut das angekommen wäre, wenn man dann einfach so alles im luftleeren Raum macht. Also ich musste ja zum Glück das nicht ad hoc auch gleich vollständig lösen, aber ich habe natürlich schon Subideen mit dazu reingeschrieben, wie man das potenziell lösen könnte. Also ein paar Gedanken zu möglicherweise relevanten Methoden.
Eva, was war denn dein Favorit?
Ja, ich habe Jean Le Carré hat es mal so schön gesagt, das Geheimnis ein Geheimnis zu bewahren. Besteht darin, es niemandem Antwort zu vertrauen, auch nicht sich selbst. Und tatsächlich könnte ich es nicht sagen. Alle drei von den Gewinnerkonzepten haben so viele tolle Aspekte, aus denen ich ja dann jetzt bald das große Projekt zusammenbastel. Und da werden tatsächlich Elemente von vielen Projekten drin sein.
Also was ich ja wirklich erstaunlich finde, Heiko, du hast jetzt eine Idee gehabt und jetzt hast du die Idee sozusagen der Cyberagentur überverantwortet. Du bist die jetzt los, ne? Haben wir mit dem Klaus Richter auch schon gerade gehört. Macht das was mit deinem Forscherherz?
Nee, das ist, also es gibt ja bei den Forschern und Forscherinnen immer zwei Arten von Menschen. Die einen hüten ihre Ideen wie Schätze und ihren Augapfel und da darf nie jemand irgendwie mal ins Nest gucken und ein bisschen was früher mal schon von erfahren oder so. Und der andere Schlag, dem würde ich mich jetzt eher zurechnen, das sind die, die sagen, naja, ich habe genug Ideen, ich werde immer mal wieder von der Muse geküsst, dann kann ich auch die ein oder andere Idee mal abgeben. Und ja, warum nicht?
Eva, dann sag doch mal, wie es da jetzt weitergeht. Ne? Also ihr habt jetzt die Idee und nu?
Ja, jetzt gehen wir ins stille Kämmerlein im Team und werden aus diesem Konzept einen Steckbrief erstellen, der dann den ganz normalen Weg in der Cyberagentur durchläuft mit der Redundanzprüfung und dann tatsächlich nächstes Jahr auch schon ausgeschrieben wird und zu einem richtigen Projekt jetzt wird.
Als Forschungsauftrag sozusagen.
Als Forschungsauftrag.
Aber du hast gesagt, ihr müsst ein bisschen Gas geben. Ne? Nehme ich dich beim Wort. Du hast am Anfang gesagt, bei dem Thema muss man ein bisschen Gas geben.
Das ist das Motto und genau, wir hauen jetzt rein.
Steckt dahinter auch, weil das sagt mich gerade, ne? Steckt dahinter auch die Idee, okay, wir machen jetzt einen Forschungsauftrag, entwickeln was und dann entsteht daraus eine praktisch anwendbare Lösung, die dann hergestellt wird und dann kann die Cyberagentur wieder verkaufen und macht noch mehr Geld?
Noch nicht. Wer weiß, wo sich das in der Zukunft hinentwickelt. Wir haben in der Geburtstagsfolge da ja schon doch noch einiges gehört, auch von Frau Dahns und General Vetter. Aber generell, ja, wir sind hier wieder in der anwendungsbezogenen Grundlagenforschung, also Technology Readiness Level bis 4 und dann steht aber durchaus am Ende vielleicht ein Demonstrator als Nachweis, dass die Technologie funktioniert. Also es ist nicht so, dass das jetzt einfach eine Idee dann im luftleeren Raum bleibt, sondern wir werden wieder was Handfestes am Ende in der Hand haben. Und momentan probieren wir auch mal was Neues mit der Spectra Challenge. Da kommen ja durchaus Sachen mit Partnern wie dem Cyber Innovation Hub und dem Innovationslabor System Soldat, wo sogar am Ende praxistauglicher Prototyp steht.
Und so ein Ideenwettbewerb gibt es nochmal zu einem anderen?
Genau, also mit Spectra sind wir jetzt in die nächste Runde gestartet und ich glaube, dass Wettbewerbe für die Cyberagentur durchaus ein Ding sind.
Dann verlinke ich das auf jeden Fall in den Shownotes, den neuen Ideenwettbewerb. Heiko, was ich dich natürlich noch fragen muss, ne? Was machst denn du jetzt mit dem Preisgeld von 100.000 Euro?
Weiß nicht, ob dich das was angeht. Nein, ich hatte...
Fragen kann ich.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das der erste Platz wird. Ich hatte da andere Favoriten, also ohne deren Ideenkonzepte wirklich zu kennen. Weiß ich noch nicht. Also, was würdest du damit machen?
Vielleicht eine Reise oder so.
Das wird aber eine lange Reise.
Ja.
Kommt drauf an.
Also zum Mond kommst du nicht damit.
Ne? Nee, das stimmt. Ach, und wir müssen einmal natürlich nochmal klarstellen sozusagen, das hast du tatsächlich auch als Privatmensch ja eingereicht, diese Idee. Ne? Ich will mal einmal schon nach vorne gucken. In unserer nächsten Folge geht es um KI und Cybersicherheit mal so ganz grundsätzlich. Da haben wir uns im Podcast bislang noch nicht so rangetraut. Aber KI taucht natürlich auch immer wieder auf. Deswegen hier nochmal in die Runde kurz die Frage, KI-Forschung. Wie wichtig ist die für euch als Schwarm Robotik-Forschende?
Ja, super Punkt. Das sollten wir auf jeden Fall noch kurz besprechen. Weil die Frage bekomme ich natürlich auch immer wieder. So jetzt, wo es ChatGPT, Large Language Models gibt und so weiter. Die Entwicklung ist ja rasend, absolut erschlagend. Dann kriegen wir natürlich schon immer mal wieder die Frage, ja, heißt es jetzt, alles ist im Wesentlichen fertig? Ne? Also muss ich jetzt bloß noch irgendwie ChatGPT auf einen Roboter hochladen und dann wird er autonom und fliegt zuverlässig durch die Gegend oder fährt durch die Gegend. So, nee, ne? Also das sind tatsächlich verschiedene Entwicklungen, die sich nur begrenzt gegenseitig beeinflussen. Also wovon die Robotik maßgeblich profitiert ist, was unter dem Begriff Image Processing läuft, also die Bildverarbeitung. Da gibt es die CNNs, Convolutional Neural Networks. Das kennt man ja auch, diese Bilderwelten, die da jetzt entstehen, also in der Produktion, aber auch in der Erkennung von Bildern. Ne? Was ist auf einem Bild zu erkennen und so weiter. Und das hilft natürlich einem Roboter, zumindest wenn er eine Kamera hat. Das haben dummerweise nicht alle Schwarmroboter. Das hilft einem Roboter natürlich schon, sich in einer Szene, in einer bestimmten Situation zurechtzufinden. Da hilft das. Ein anderer Punkt wäre vielleicht noch Reinforcement Learning. Das ist ein bestimmter Lernalgorithmus, der tatsächlich in der Robotik eine Anwendung finden kann. Das Problem ist nur, ich schimpfe da immer so ein bisschen auf die Kalifornier, also die Kalifornier, die da dran forschen, die suchen sich in Kalifornien immer die einfachen Probleme, um die zu lösen. Ein typischer sogenannter Benchmark ist dort, sind so Atari-Spiele aus deiner Kindheit, Marcel. Und da hat man die vollständige Information, das heißt, der Roboter sieht das ganze Bild, er weiß ganz genau, wo was ist und wie er dann diese Figur da durchsteuern muss. Unsere Roboter haben diese Informationen nicht. Ne? Die haben verrauschte Sensoren, die haben Riesenprobleme, sich überhaupt zurechtzufinden und zu wissen, wo bin ich gerade, wo sind die anderen und was ist jetzt die nächste Aktion. Das heißt, unsere Probleme sind noch mal viel schwieriger als all das, was gerade in der KI zugegeben mit einem Riesenerfolg gerade betrieben wird. Aber es ist nicht so, dass diese Erfolge aus den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren in der KI, dass die 1:1 in die mobile Robotik übertragbar wären. Natürlich schauen wir da drauf und sind da mit dem Ohr am Puls der Zeit. Aber bis jetzt ist noch nicht so dieser Gamechanger für die mobile Robotik dabei rausgesprungen. Wir arbeiten da auch dran und würden das auch gerne noch pushen. Aber die KI, wie sie heute dasteht, hilft der Robotik noch nicht ganz so instantan. Ein ganz hartes Problem bei den Schwärmen draußen in der Wildnis ist schon, wie kann sich ein bestimmter Roboter mit seinen konkreten Sensoren, die er an Bord hat, wie kann der sich zurechtfinden? Und da wird es, glaube ich, nicht diesen einen Hammer geben, mit dem dann plötzlich alles zum Nagel wird. Das ist aber so ein bisschen das, was man gerade in der KI sieht. Ne? Also die Leute haben jetzt ihren Hammer gefunden und die sehen jetzt halt die Welt nur bestehend aus Nägeln. In der Robotik zum Beispiel, also mag auch meine Arroganz als Robotiker sein, aber da sehen wir noch nicht so ganz, wie am Ende alles zum Nagel wird.
Aber vielleicht siehst du ja was, wie es in 10 Jahren aussehen könnte oder wenn du dir was wünschen könntest, wie würde das denn in 10 Jahren in deinem Bereich ausschauen?
Naja, also meine Kristallkugel ist leider gerade kaputt und wenn wir jetzt...
Du antizipierst das doch.
Ja, du ja auch. Also wenn ich jetzt 3 Jahre zurückgucke, hätte ich da das vorhergesagt und das sind nur 3 Jahre, wo wir heute stehen, weiß ich nicht so genau. Ne? Also ich würde sagen, es wird auf jeden Fall spannend. Wenn man so möchte, wird gerade die Schwarmrobotik etwas aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt. Also nochmal zurück, Amazon hat 1 Million solcher Roboter im Einsatz. Es gibt viele andere, die da nachziehen. Es geht jetzt darum, mehr Schwärme rauszukriegen in die Welt, die dann vielleicht so ein Environmental Monitoring machen, also eine Umweltüberwachung oder die ganzen Roboter, die eben tatsächlich halt im Alltag um uns herum agieren könnten, auf die wir allerdings schon spätestens seit wann? 60ern, 70ern, 80ern warten. Mhm. Und die wurden immer angekündigt, deswegen wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Aber okay. Ich glaube, wir stehen in den Startblöcken und es könnte in 10 Jahren eine völlig andere Welt werden.
So, ihr zwei, dann nehmt mir doch mal und vielleicht dem einen oder anderen, der oder die auch zuhören, so die Ängste oder Sorgen, ne, dass uns dann bald Roboter, Sensoren autonom umschwärmen und uns beobachten. Datenschutz, Sicherheit oder das Schlachtfeld kann überall sein. Also ich möchte ein bisschen mit einem guten Gefühl rausgehen jetzt hier.
Ja, also ich kann nur sagen, was wir so in den letzten 2-3 Jahren gesehen haben, wenn wir so durch Deutschland fahren, durch Europa fahren und uns so die robotischen Systeme anschauen. Zum einen kann man festhalten, Wind, Steine und Regen sind momentan durchaus noch große Feinde von Robotern in dynamischen Bedingungen. Also in den nächsten paar Jahren müssen wir uns da nicht so viel Sorgen machen. Mhm. Aber wir beobachten auch, dass Security by Design gar nicht so oft mitgedacht wird, wie es sollte. Dass sowohl bei den Logistikprozessen auch, als auch tatsächlich bei Systemen, die für die innere und äußere Sicherheit eingesetzt werden, weil man meistens relativ froh ist, dass die Systeme dann doch funktionieren überhaupt.
Hauptsache es läuft.
Also so richtig die Angst können wir noch nicht nehmen. Eher, ja, solange es noch Steine und Regen gibt und Wind, sind wir da jetzt, glaube ich, noch gar nicht so auf dem
Wie bei der Deutschen Bahn, die größten Gefahren der Deutschen Bahn. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sozusagen,
ja? Ich denke auch. Also wenn ich immer mal wieder lese, demnächst übernimmt dann die KI die Welt oder auch wenn das dann in Bezug auf unsere Roboter ab und zu mal gefragt wird, ne, habt ihr nicht Angst, dass die irgendwann mal sich verselbstständigen und aus dem Labor entkommen? Wenn man täglich mit diesen Robotern arbeitet und unser täglich Brot ist die Probleme. Also was funktioniert alles noch nicht Und dann muss ich sagen, Leute, wir sind da noch ziemlich sicher. Aber ja, man darf auch nicht die Augen davor verschließen, was da gerade momentan alles entsteht.
Aber es ist sozusagen dann gut, dass es solche Wettbewerbe gibt. Eva, braucht es noch was anderes, um so, ja, weiß nicht, so Innovationen irgendwie in diesem ganzen Sicherheitsgefüge in Deutschland, Europa voranzubringen, um solche Themen sich genau anzuschauen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, ein Ökosystem zu schaffen, wo wir schnell Gelder dorthin fließen lassen können, wo Innovationen entstehen. Das sind Startups, das sind Forschungsunternehmen, das sind aber auch schon etablierte Unternehmen. Also dass man einfach sieht, ich würde wirklich sagen, Cash. Wir brauchen Cash, das muss schnell an die Leute, das darf nicht langwierig dauern. Wir brauchen Wettbewerbe, wir müssen sehen, was funktioniert. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
Und Eva, ich habe den Forschungsbericht, den neuen von der Cyberagentur, schon angefangen zu lesen. Und der rote Faden, der sich da durchzieht, ist tatsächlich das Stichwort, was du vorhin schon genannt hast, Vigilanz. Da haben wir eine ganze Folge zugemacht, ne? Im April mit Christian Hummert, unbedingt hören. Ganz spannendes Konzept. Was ist denn Vigilanz für dich da in diesem Bereich Robotik, autonome Systeme, nationale Sicherheit?
Ja, also ich muss sagen, zuerst war ich überhaupt gar nicht so begeistert von dem Begriff Vigilanz. Ja. Ich dachte, es war ja alles resilient und es steht jetzt seit 15 Jahren in jedem Papier, was soll denn Vigilanz? Bis ich gemerkt habe, dass das für die unbemannten Systeme ein komplett großartiges Konzept ist. Denn Roboter und unbemannte Systeme werden in Zukunft einfach weitreichende Aufgaben in sicherheitskritischen Situationen übernehmen, die sehr exponiert sind. Also wo der Mensch aus verschiedensten Gründen zum Beispiel nicht eingreifen kann oder nicht dabei sein kann. Das heißt aber auch, wenn ich eine Aufgabe sehr exponiert laufen lasse, sind Manipulationen und Beeinflussungsversuche ja wahrscheinlich eher die Regel als die Ausnahme. Und das bedeutet, dass unbemannte Systeme einfach die Fähigkeit brauchen zu sehen, oh, ich habe hier eine relevante Umweltveränderung, die interpretiere ich, da reagiere ich und kann eben so Manipulationsversuche antizipieren, bevor sie wirklich zu einer realen Gefahr werden. Zum Beispiel durch Jamming oder Spoofing oder das Einspeisen falscher Daten.
Also auch wieder autonom antizipieren und was?
Wachsam sein, Wachsamkeit einfach als Designprinzip verankern und genau. Weil es ist super wichtig, dass die Systeme eben nicht nur sehen, was ist, sondern auch, was sein könnte.
So, ihr Lieben, dann sind wir durch.
Marcel, vor lauter Drohnenbegeisterung hast du vergessen, unser Quiz aus der vergangenen Folge aufzulösen.
Oh. Ja, natürlich. Dabei liegt sogar hier, guck mal, Eva, hast du gesehen, ne? Hier liegt sogar eins dieser Gewinnerhandtücher, ne? Das ist schon klar, ich habe die Folge gar nicht gesehen. Ich wollte mir das heute erst umbinden.
Ich glaube, das Handtuch brauchen wir auch gleich.
Weil so warm hier ist, ne? Also gut, dass wenigstens unsere künstliche Intelligenz hier mitdenkt. Genau, Sabine hatte da nämlich in der letzten Folge zwei Sätze rausgesucht und ihr als Hörer solltet sagen, von wem denn diese Sätze eigentlich stammen? Von der KI oder von Dr. Who?
Und das waren die Sätze: Ich bin vollkommen fremdgesteuert wie ein Roboter und ich kann schneller denken als tippen. Und hier kommt die Auflösung vom ersten Satz.
Also Outlook steuert mich, ich bin vollkommen fremdgesteuert wie ein Roboter.
Und vom zweiten Satz.
Also ich kann schneller denken als tippen.
So, beide Sätze also von deinem Chef, von Christian Hummert. Und beide auch aus Folge 1. Ich weiß gar nicht, wenn man sozusagen, was macht das eigentlich? Oder was sagt das eigentlich, wenn man gar nicht unterscheiden kann? Ist der Satz von einer KI oder von einem Menschen, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, ja? Und für wen dann auch? Für Dr. Who oder für die KI? Keine Ahnung.
Es ist jedenfalls eine lustige Idee, die ich für unser Quiz hatte.
Schade, dass man meinen Augenrollen nicht hören kann bei dem, was unsere KI heute so sagt. Die Gewinner unseres einzigartigen, exklusiven Per Anhalter durch den Cyberraum-Handtuchs, die werden oder sind, glaube ich, von uns schon benachrichtigt. Und ich wette, wir verlosen auch nochmal das ein oder andere hier in der Zukunft nochmal. Also immer mal reinhören. Das ist wirklich ein richtig großes Tuch, ne?
Ist riesig.
Ja, war auch mein Eindruck.
In dem Lila. Ja, guck mal. Ja, genau. Und es steht drauf, so ziemlich das Nützlichste. Natürlich. Das Handtuch ist so ziemlich das Nützlichste. Oder ich kann dir einfach mal frech jetzt sagen, wer uns erzählt, wo er oder sie die größte Herausforderung in der Cybersicherheit gerade sieht, schickt uns eine Sprachnachricht und kriegt so ein Handtuch. Kann ja nicht immer 100.000 Euro sein.
Nee, nicht immer. Ein Handtuch finde ich aber auch extrem.
Ja, gut. Eva-Maria Heinke von der Cyberagentur, ich danke dir.
Vielen Dank.
Und danke Professor Dr. Heiko Hamann, der an der Uni Konstanz arbeitet. Danke.
Ich danke auch.
Alles Gute, bis dann. Tschüss.
Ciao.
Per Anhalter durch den Cyberraum.
Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Hallo, mein Name ist Daniel Gille. Ich arbeite als Referatsleiter Sicherheit und Künstliche Intelligenz bei der Cyberagentur. Und ich beschäftige mich gerade mit den Möglichkeiten, Künstliche Intelligenz als eine Technologie mit, sagen wir mal, gelegentlichen Verlässlichkeitsproblemen, weil sie auf Daten basiert, weil sie angelernt ist, für den Einsatz in solchen Szenarien abzusichern, wo es eben per se keine Unzuverlässigkeit geben darf.
Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.